Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts zum Buch Geheilt statt behandelt. Vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen und warum Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Die meisten Patienten haben von ihren Arzneimitteln bei chronischen Erkrankungen keinen Vorteil. Warum das so ist und warum sie vorerst dennoch ihre Arzneimittel weiter einnehmen sollten, darum geht es heute. Und die heutige Episode wird gesponsert von Taledo Medical. Taledo Medical ist die kostenfreie Plattform des EU-finanzierten Startups Taledo zur diskreten Karriereplanung exklusiv für Ärztinnen und Ärzte. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird das Matching von Kandidat und Vakanz automatisiert und wertvolle Zeit im Bewerbungsprozess gewonnen. Erfahren Sie mehr unter www.taledo-medical.de. Ja, der heutige Podcast wurde inspiriert durch einen Clubhouse-Room, Deutsch Club, der von Flo Mack und Mick Hohmann unter anderem gehostet wird und samstagmorgens um 8 Uhr das Thema Gesundheit hat. Da wurde ich dazu eingeladen, aber der Raum lief relativ strange. Der Titel des Raums hatte den Namen dieses Podcasts bzw. meines Buchs »Geheilt statt behandelt«. Und ich dachte, ich soll so ein bisschen erzählen über Systemmedizin, was im Moment die Krise der Medizin ist und wie aber durch Big Data eine revolutionär andere, neuere, präzisere Medizin entstehen wird. Dabei kam es aber dann zu einem relativ grotesken Konflikt mit zwei niedergelassenen Ärzten. Und dann kam noch eine Juristin dazu, die sagte, ich würde gefährliche Ansichten verbreiten, wenn ich sage, die meisten Patienten hätten keinen Vorteil von ihrem Arzneimittel. Muss sagen, ich war danach ehrlich ein bisschen fertig, weil als Wissenschaftler tangiert mich das natürlich schon an meiner Berufsehre, wenn ich so angegriffen werde. Denn Fakten und Wissen sind die Essenz meines Berufes, nicht irgendwelche Meinungen. Inzwischen aber habe ich etwas gelernt aus dem Ganzen. Und zwar, ich habe ein neues Problem entdeckt, das mir in seinem Ausmaß nicht bekannt war. Es hat mich danach eher schockiert, da ich einen Einblick bekommen habe, wie uninformiert und naiv medikamentengläubig ein Großteil der Haus- und Fachärzte offensichtlich ist. Viele haben ja einen Dr. Med. Das ist leider ja nicht ganz vergleichbar, was die wissenschaftliche Arbeit betrifft, vor allem die Dauer und die Intensität eines normalen Doktors. Viele machen den innerhalb weniger Wochen oder Monate, so quasi nebenbei, währenddessen jeder andere Doktor 4 bis 6 Jahre dauert. Und wenn man sich anscheinend nicht so intensiv mit wissenschaftlichen Studien befasst, dann fehlt es da offensichtlich an fundamentalen Kenntnissen, klinische Studien oder generell wissenschaftliche Studien kritisch zu lesen. Vorweg nochmal als Disclaimer, also alle, die den Podcast schon kennen oder mein Buch gelesen haben, wissen, ich bin ein Hardcore-Schulmediziner. Ich bin kein Alternativmediziner. Ich habe auch nichts gegen die Pharmaindustrie per se. Was ich und meine Kollegen anders machen, sind eben, dass wir Big Data nutzen und ich würde mich als Systemmediziner bezeichnen. Und das zweite Disclaimer vorneweg, nehmen Sie Ihre Tabletten weiter. Egal, was jetzt im Nachfolgenden kommt. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten von Ihnen, die wegen einer chronischen Erkrankung eine Tablette nehmen, davon keinen Vorteil haben. Die weitaus größte Anzahl der Patienten. Und ein entscheidender Grund hierfür ist, dass bei keiner der chronischen Erkrankungen die Ursache bekannt ist und folglich nur Symptome behandelt bzw. gemildert werden können, nicht aber die eigentliche Ursache und nicht die eigentlichen relevanten Spätfolgen sicher verhindert werden. Jetzt sollten Sie sich fragen, was erzählt er denn da? Stimmt das? Aber das sind tatsächlich Grundlagen des Medizinstudiums und eines Verständnisses der Arzneimitteltherapie, was ich persönlich von jedem Medizinstudenten im ersten Jahr erwarten würde. Vielleicht hat man das vor 20, 30 Jahren oder nicht an jeder Universität gelehrt. Jetzt müssen wir ein bisschen Mathematik machen, ein bisschen rechnen. Das ist nicht ganz so kompliziert, aber es hat natürlich schon etwas mit Zahlen zu tun. Und zwar gehen wir mal vor dem geistigen Auge eine ganz normale klinische Studie durch, sagen wir mal, gegen Bluthochdruck oder erhöhtes Cholesterin oder erhöhten Blutzucker wird ein neues Medikament getestet. Weil eben diese Therapien oft so sind, muss man sowas an, ja, in der Regel 4000 oder noch mehr Patienten testen. Machen wir es mal zahlenmäßig ein bisschen einfacher. Sagen wir, es werden 1000 Risikopatienten, das heißt also, deren Blutdruck ist hoch oder das Cholesterin ist hoch oder Blutzucker ist erhöht, nach Standardtherapie behandelt und weitere 1000 Risikopatienten bekommen zusätzlich eben diese neue Therapie. Dann wird typischerweise, sagen wir zum Beispiel, 5 Jahre lang beobachtet und circa 50 der 1000 Risikopatienten bekommen dann in diesem Beobachtungszeitraum einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Und mit der neuen Therapie, also bei den anderen 1000 Patienten, da sterben nur 40. Und das wird jetzt gerne dargestellt als eine 20-prozentige Risikoreduktion. Ist auch rechnerisch nicht ganz falsch, weil 10 von 50, die in der unbehandelten oder standardbehandelten Gruppe gestorben sind, sind ja 20%. Das ist aber nur die relative Risikoreduktion. Was man sich eigentlich anschauen muss, wie viele Patienten eigentlich behandelt wurden. Und das waren ja alle 1000. Alle 1000 wurden ja als Risikopatienten eingestuft. Und 950 von denen hatten nie ein Risiko, zumindest nicht in dem Beobachtungszeitraum. Sie wurden zwar als Risikopatienten eingestuft, haben aber keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen. Und 40 hatten ein Risiko, wurden aber auch durch die neue Therapie nicht gerettet. Also für die 950, die nie ein Risiko hatten, plus die 40, die trotz der Therapie gestorben sind oder Herzinfarkt, Schlaganfall hatten, also insgesamt 950 plus 40 für 990 Patienten, hat es keinen Unterschied gemacht, ob sie das Arzneimittel genommen haben oder nicht. Einen Vorteil haben nur diese 10 Patienten gehabt von den 1000, die tatsächlich ein Risiko hatten und das offensichtlich verhindert wurde. Also nur 10 von 1000 Patienten haben einen Vorteil gehabt, beziehungsweise einer von 100. So, und dann gibt es eben diese ganz berühmte Zahl, die in jeder Arzneimittelstudie oder jeder Therapiestudie angegeben wird, die Number Needed to Treat. Das ist leider ein englischer Begriff. Ich übersetze es mal. Das bedeutet, wie viele Patienten muss ich über einen bestimmten Zeitraum lang behandeln, damit einer von diesen Patienten wenigstens einen Vorteil hat. So, in unserem Beispiel waren es rein rechnerisch einer von 100. Also ist die Number Needed to Treat 100. Ich muss 100 Patienten in dem Beispiel über 5 Jahre lang behandeln, damit einer von denen einen Vorteil hat. Im Grunde muss man eigentlich noch die Nebenwirkungen abwägen. Das nennt man dann die Number Needed to Harm. Also wie viele Patienten muss ich behandeln, damit einer von denen eine relevante Nebenwirkung bekommt. Hängt natürlich dann vom Schweregrad ab, das, was man behandelt versus der Nebenwirkung. Wer da noch immer skeptisch ist, und es ist okay, wenn man skeptisch ist, dann kann man das auf der Webseite von thennt.com, der Link steht auch nochmal in den Shownotes, nachlesen. Und zwar für jedes Arzneimittel und für jede Therapie, wie hoch bei Ihnen für das von Ihnen eingenommene Arzneimittel bei der Indikation, also warum Sie das einnehmen, diese Number Needed to Treat ist. Leider sind das nur die Daten einer klinischen Studie. Und die Patienten, die in eine klinische Studie eingeschlossen werden, haben nicht immer so viel zu tun mit den Patienten in der realen Welt. Also das nennt man dann die Real-World-Daten. Da sieht es dann meist noch ein bisschen schlechter aus. Also in einer klinischen Studie gibt es auch viele Ausschlusskriterien. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur Blutdruck behandeln will, dann werden vielleicht Patienten, die gleichzeitig einen Diabetes haben oder gleichzeitig Übergewicht haben, nicht eingeschlossen. Aber in der realen Welt sitzt dann vor dem Arzt ein Patient, der hohen Blutdruck hat und Diabetes. Naja, und dann hofft man, dass das dann auch für den Blutdruckpatienten mit Diabetes gilt. Aber die Daten aus der realen Welt zeigen dann, dass eigentlich die Präzision noch niedriger ist als diese Number Needed to Treat, die aus diesen relativ cleanen Studien berechnet wurden. Jetzt könnten sich fragen, ja, warum hat mir denn mein Arzt das noch nie gesagt, dass das Arzneimittel, was er mir da verschreibt, möglicherweise gar nicht wirkt. Inzwischen glaube ich tatsächlich, dass viele Ärzte diesen Zusammenhang überhaupt nicht kennen. Viel wichtiger ist aber, was sind die Konsequenzen von dem Ganzen? Ich komme wieder zurück zu meinem ersten Disclaimer. Nehmen Sie Ihre Tabletten weiter, weil Sie könnten dieser eine von 100 oder muss ja nicht immer so ungünstig sein, der eine von 10, der eine von 5 sein, der von seiner Therapie profitiert. Und im Moment können wir diesen einen nicht von den anderen unterscheiden. Das an sich ist also nichts Falsches, alle zu behandeln im Moment. Was ich kritisiere, wenn dann ein Mediziner, ein Arzt sagt, ist doch alles super. Nein. Akzeptieren können wir so einen Mangel an Präzision natürlich nicht. Und was Sie von diesem Mangel an Präzision eigentlich mitnehmen könnten, ist noch, dass Sie nicht davon ausgehen können, dass Ihnen diese Tabletten automatisch helfen. Also wenn Sie Bluthochdruck haben mit dem Risiko eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls, dann sollten Sie eben nicht denken, alles prima, ich nehme ja mein Blutdruckmittel, sondern es ist noch ganz, ganz wichtig, dass Sie zusätzlich, auch wenn die Arzneimittel Ihren Blutdruck vielleicht normalisieren, weil das haben alle Arzneimittel in der Studie gemacht, bei allen 1000 Patienten wurde der Blutdruck normalisiert, dass Sie trotzdem noch zusätzlich alle Register ziehen, was nicht medikamentöse Prävention, also Vorsorge betrifft. Weil jede Präventionsmaßnahme ist effektiver als Arzneimittel. Und das sind 7 Verhaltensweisen, die etwa 80% der Kosten aller chronischen Erkrankungen verursachen. Ausreichend Schlaf, Stressmanagement, also Stress vermeiden geht nicht, Stress gehört zum Leben, aber damit umgehen zu können. Körperliche Fitness, also Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, eine gesunde Ernährung, die eigentlich ganz einfach ist, viel pflanzlich, wenig rotes Fleisch, wenig Zucker. Diese 3 Regeln reichen völlig aus. Wenig Alkohol, nicht rauchen und medizinische Vorsorgeangebote nutzen. Und Sie könnten durchaus Ihren Arzt mal fragen, was denn für das Ihnen verordnete Medikament diese Number Needed to Treat ist. Vielleicht gibt es ja noch andere Arzneimittel für die gleiche Indikation, wo die Number Needed to Treat niedriger ist und die Chancen, dass Sie davon profitieren werden, höher. Und denken Sie immer auch an die Number Needed to Harm, an die Nebenwirkung. Und was ist der Ausblick für die Zukunft? Sie verstehen jetzt wahrscheinlich, warum ich und viele andere Systemmediziner sagen, dass wir im Moment eine sehr unpräzise Medizin haben. Die Systemmedizin definiert Krankheiten nicht mehr nach Symptomen in irgendwelchen Organen, sondern nach ihren molekularen Ursachen. Und dadurch kann man in Zukunft Krankheiten sehr viel präziser behandeln. Es werden dann nur noch die Patienten behandelt, die auch einen Vorteil von der Therapie haben. Und das ist keine Zukunftsmusik für in 50 Jahren, sondern diese Innovationen passieren im Moment, sodass der Zustand, dass Sie ein Arzneimittel verschrieben bekommen, bei dem Sie nicht sicher sein können, ob Sie davon einen Vorteil haben werden, nicht mehr so lange andauern wird. Ja, und dann fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Nehmen Sie Ihre Tabletten weiter ein, so wie sie Ihr Arzt Ihnen verordnet hat. Denken Sie aber nicht, Sie könnten davon ausgehen, dass diese Ihnen helfen. Machen Sie, was Sie können an nicht medikamentöser Prävention, da diese um Größenordnungen effektiver ist. Fragen Sie ruhig, welches Medikament für Ihre Indikation die niedrigste Number Needed to Treat hat. Denken Sie an die Number Needed to Harm. Ruhig Ihren Arzt fragen und Sie verstehen jetzt, warum ich und viele andere Systemmediziner sagen, dass wir eine unpräzise Medizin haben und dass die schleunigst präziser werden muss. Ja, ich hoffe, Sie fanden das verständlich und interessant und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss!